Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In der Kölner Bucht findet gerade eine groß angelegte Messkampagne statt, wo mehrmals am Tag folgendes Geräusch zu hören ist. Ja, falls Sie eine Ahnung haben, was das sein könnte oder auch nicht, wir liefern gleich die Auflösung. Kleiner Tipp schon mal vorab, es geht nicht um Flatulenz, sondern um die Frage, wie sich Gewitter und Starkregen künftig besser vorhersagen lassen. Außerdem berichten wir über das Ende eines Isolationsexperimentes beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo sich drei Frauen und Männer so richtig nahe gekommen sind. Die waren nämlich 100 Tage lang eingeschlossen auf gerade mal 70 Quadratmetern, um das soziale Miteinander bei künftigen Weltraummissionen zu proben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ralf Krauter. Das Wetter, das diesen Sommer ja aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie ständig ein Thema ist, das entsteht im Wesentlichen in den untersten Schichten der Troposphäre. Der Grund, viele der entscheidenden Prozesse, die beeinflussen, wie und wo sich Wolken bilden, die spielen sich in 1 bis 2 Kilometern Höhe über unseren Köpfen ab. Damit Wettermodelle extreme Wetterereignisse wie Gewitter und Starkregen präzise vorhersagen können, brauchen sie deshalb möglichst viele Daten aus genau dieser Schicht der Atmosphäre. Am Boden liefern Wetterstationen Messwerte dafür und in größerer Höhe Wettersatelliten. Im Bereich dazwischen klafft bislang aber eine Datenlücke. Wie die sich schließen ließe, untersuchen Forscher jetzt gerade im Rahmen einer groß angelegten Messkampagne in der Kölner Bucht zwischen Köln, Bonn und Aachen. Lucian Haas war für uns dabei und startet seine Reportage mit dem eingangs bereits gehörten Geräusch.
Ein Wetterballon wird mit Helium aus einer Gasflasche gefüllt. Er wächst und wächst, bis er nach gut 1,5 Minuten einen Durchmesser von etwa 1 Meter erreicht.
Jetzt machen wir halt den Fallschirm fest, damit, wenn die Sonne nachher runterfällt, die nicht ungebremst runterfällt.
Agata Augustinovic, Meteorologiestudentin an der Universität zu Köln, und Maike Schraa von der Uni Bonn hängen die nur zigarettenschachtelgroße Radiosonde unter den Ballon. Die Sonde funkt ihre Messdaten an eine Bodenstation.
Wir wollen halt im Endeffekt Temperatur und Feuchte in der Atmosphäre messen und haben hiermit halt einfach ein sehr genaues Tool, weil die Ausstiegsgeschwindigkeit sind halt 5 Meter pro Sekunde und dementsprechend haben wir dann alle 5 Meter einen Messpunkt. Und
dann noch ein kurzer Blick auf die Uhr, um den genauen Startzeitpunkt abzupassen.
Bereit? Alle Lichter grün? Okay, dann lassen wir los.
Was sich hier auf einer Wiese bei Pulheim-Sintern nördlich von Köln abspielt, ist viel mehr als eine studentische Übung. Es ist Teil der groß angelegten meteorologischen Messkampagne Vital 2. Dahinter steht eine Forschungskollaboration des Hans-Ertel-Zentrums für Wetterforschung. Der Deutsche Wetterdienst, 6 Universitäten und das Forschungszentrum Jülich sind daran beteiligt. Ulrich Löhnert von der Universität zu Köln leitet das Projekt.
Wir haben 8 Standorte in der Kölner Bucht. Die sind dafür gedacht, eben zeitlich kontinuierlich Wasserdampf, Temperatur und Windvertikalstruktur zu erfassen. Über den ganzen Tag, zum Teil mit minütlich zeitlicher Auflösung.
Die Wetterballons starten nur alle paar Stunden. An den Messstandorten sind aber auch ganze Batterien von meteorologischen Instrumenten installiert, die durchgängig in den Himmel blicken. Sie können das Wettergeschehen in den untersten 2 Kilometern der Atmosphäre sogar dreidimensional erfassen. Dafür dienen unter anderem Lichtradar-Windmesser, sogenannte LIDAR-Geräte, und spezielle Mikrowellenempfänger für Temperatur und Feuchtigkeit.
Satelliten gucken von oben. Die können ganz gut runterkommen bis so 1-2 Kilometer über dem Boden. Aber was da drunter in der Schicht passiert, wo wir Menschen uns befinden, und wo das Wetter stattfindet, das wir erleben, da haben wir viel zu wenig Messungen.
Im Rahmen der Vital 2-Kampagne, die noch bis Ende August läuft, wird diese sogenannte atmosphärische Grenzschicht in der Region um Köln über 3 Monate hinweg sehr intensiv beobachtet.
Das wollen wir einerseits nutzen, um Wettervorhersagemodelle anzutreiben und gucken, welche regionalen Effekte das hat auf die Wettervorhersagegüte.
Ein weiteres Ziel ist, Daten des neuesten Meteosat-Wettersatelliten zu evaluieren. Dieser besitzt erstmals ein Instrument, das die Temperaturschichtung der Atmosphäre aus dem All erfassen kann. Nun geht es um die Frage, wie gut sich solche Satellitendaten mit denen von bodengestützten Instrumenten zusammenführen lassen. Die Erkenntnisse könnten unter anderem helfen, die Vorhersagen von Gewittern und Starkregenereignissen zu verbessern.
Companion Controller obtained aircraft flight control.
In Pulheim-Sintern haben die Forschenden dafür auch einen Startplatz für Drohnen eingerichtet. Die Quadrocopter können Messinstrumente bis auf 1500 Meter Höhe in den Himmel tragen. Temperatur, Feuchtigkeit und Wind werden dabei sogar 10-mal pro Sekunde erfasst, erklärt Andreas Platis von der Uni Tübingen.
Also der Vorteil an der Drohne ist zum einen, dass wir die Höhe und Position jederzeit kontrollieren können. So ein Wetterballon, der driftet ja einfach nur mit dem Wind mit. Eine Drohne kann auch viel hochauflösender messen.
Für die Vital-2-Kampagne sind gleich 4 Drohnen in einer Art Schichtbetrieb im Einsatz.
Also wenn eine landet, dann startet die nächste Drohne wieder, während die andere wieder geladen wird. Und so können wir dann über den ganzen Tag eine kontinuierliche Messung durchführen.
Kurze Zeit später setzt schon die nächste Messdrohne zur Landung an.
Wir fliegen seit 6 Uhr morgens und das müsste jetzt ungefähr der 30. Aufstieg sein.
Vital 2, so heißt die aktuell laufende Messkampagne der Wetterforscher in der Kölner Bucht. Und Lucian Haas war für uns dabei. Wenn Sie an Klaustrophobie leiden oder schnell mal einen Lagerkoller bekommen, dann wären Sie beim Experiment SOLIS 100 der Europäischen Raumfahrtagentur ESA sicher nicht in die engere Wahl gekommen. Denn dafür wurden Leute gesucht, die bereit waren, sich 100 Tage lang auf engstem Raum einschließen zu lassen, gemeinsam mit 5 anderen. Das Ziel des Langzeitversuchs, die Simulation einer künftigen Weltraummission, also zum Mars zum Beispiel. Als es am 23. April losging und das Habitat mit den 6 Probandinnen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt verschlossen wurde, haben wir hier in Forschung aktuell darüber berichtet. Vor 10 Tagen, jetzt am 1. August, ging die versiegelte Tür dann wieder auf. Für unsere Reporterin Harriet Berkan war das Anlass, mal nachzufragen, wie es gelaufen ist, das Isolationsexperiment im Dienste der Raumfahrt.
23.000 Euro, das war die Aufwandsentschädigung für die Crewmitglieder der Isolationsstudie SOLIS 100. Die 3 Frauen und 3 Männer stammten aus 6 unterschiedlichen Nationen und mussten auf einer Wohnfläche von gerade mal 70 Quadratmetern zusammenleben und an verschiedenen Experimenten teilnehmen. Das Hauptinteresse der über 100 Wissenschaftler, die das Experiment begleiteten, galt den Auswirkungen von Isolation, Enge und Ressourcenknappheit auf die Gesundheit der Crew. Die Ergebnisse sollen helfen, Astronautinnen bei Langzeitmissionen fit und leistungsfähig zu halten. Am 1. August, nach 100 Tagen, öffneten sich die schweren Türen des Isolationsmoduls wieder.
For 2 minutes we were standing by the door chatting, we were just, you know, making jokes between one another, trying to place ourselves in the right position.
Als die Tür wieder aufgehen sollte, standen wir 2 Minuten lang davor, haben Witze gemacht und gewartet. Jeder hat versucht, sich in die richtige Position zu bringen, um direkt den Himmel sehen zu können. Dann machte es Klick, die automatische Tür öffnete sich langsam und wir konnten endlich wieder andere Menschen sehen, den Himmel, die Sonne. Es war sehr bewegend.
So beschreibt der französische Proband Rémi Deroulet die finalen Momente der Isolationsphase von SOLIS 100. Nach über 3 Monaten in einem 70 Quadratmeter großen Raum mit Schlafkabinen, Sportgeräten und einem Tisch für alle, durfte die Crew wieder ins Freie. Es war die erste aufwendige Isolationsstudie auf europäischem Boden. Anders als bisherige Simulationen ahmt sie keine spezielle Raumfahrtmission nach, erklärt die Psychologin Sarah Pischowski, die stellvertretende Projektleiterin der Studie beim DLR.
Das Ziel dieser Mission war eigentlich erstmal so eine Art Baseline zu haben. Das heißt, wir schauen wirklich, was macht dieser Stressor der Isolation alleine, ohne dass wir da jetzt irgendwelche Gegenmaßnahmen zum Beispiel testen würden. Und für eine der nächsten Studien würde man dann zum Beispiel schauen, dass man eine spezielle Mission zum Mond sich zum Beispiel zum Vorbild nimmt oder sich Kommunikationsverzögerung zusätzlich anguckt.
Der Tagesablauf der eingeschlossenen Crew hat sich an dem auf der Internationalen Raumstation orientiert. Ein dicht getakteter Zeitplan voller Experimente und einer Stunde Sport pro Tag. 23 wissenschaftliche Teams hatten Aufgaben für die ProbandInnen vorbereitet. Ein Experiment untersuchte, wie sich ihre kognitiven Leistungen im Verlauf der 100 Tage verändert haben. Ein anderes testete, wie eine Augmented Reality Brille bei medizinischen Ultraschalluntersuchungen unterstützen kann. Außerdem lieferten die ProbandInnen regelmäßig Blut- und Stuhlproben für Untersuchungen des Immunsystems und des Mikrobioms. Das gesamte Isolationsmodul war videoüberwacht, bis auf das Bad und die 6 Schlafkabinen. Die boten jedem Crewmitglied einen persönlichen Rückzugsort. Wem das Treiben und die Gesellschaft der anderen zu viel wurde, konnte sich in seine Schlafkabine zurückziehen. Die Tür war stark schallisoliert. Hier hatten alle ihre ganz privaten 2 Kubikmeter und durften wöchentlich eine private Videokonferenz abhalten. 5 persönliche Kontakte hatte jedes Crewmitglied dafür vorab ausgewählt. Mit ihnen konnten sie auch 2-mal täglich Nachrichten austauschen. Wie auf einer echten Raumfahrtmission wurden auch bei Solis 100 alle Verbrauchsgüter vor Beginn der Mission eingelagert und mussten für 100 Tage genügen. Vom Putzmittel übers Toilettenpapier bis zum Essen.
Das Essen war interessant. Wir hatten eine gute Auswahl aus 14 Menüs, aber es gab nichts Frisches. Kein Käse, frisches Obst, Gemüse, all das konnten wir nicht essen.
In der Küche gab es nur einen Wasserkocher und eine Mikrowelle für die konservierten Lebensmittel. Bis zum Ende der Mission hatte die Crew sogar einen Mikrowellenkuchen perfektioniert. Rémi Derollet erklärt, was die Crewmitglieder trotz aller Entbehrungen und Einschränkungen ihrer Privatsphäre durchhalten ließ.
Der strukturierte Tagesablauf, unsere Motivation, unser Bestes für die Wissenschaft zu geben, Disziplin, um diese Ziele zu erreichen und eine Prise Spaß.
Die Crew feierte regelmäßig gemeinsame Meilensteine, veranstaltete kleine Sportwettbewerbe und zelebrierte Rituale wie das Wort des Tages, bei dem ein Wort in die verschiedenen Landessprachen übersetzt wurde. Deutsch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Polnisch.
Wir mussten verstehen, warum wir hier sind, mussten uns gegenseitig verstehen und austauschen. Ich glaube, das hat uns am Ende zu einer guten, großartigen, unglaublichen Crew gemacht.
Mehrfache Nachfragen zu möglichen Konflikten und Krisensituationen wurden verneint. Die Gruppendynamik sei generell fantastisch gewesen, sagt Rémi Derollet. Die Studie hat eine Fülle von Daten gesammelt, die helfen sollen, AstronautInnen bei künftigen Raumfahrtmissionen besser zu unterstützen. Erste konkrete Ergebnisse sind aber erst nächstes Jahr zu erwarten, sagt die Psychologin Sarah Pischowski vom DLR.
Wir haben 23 Wissenschaftsteams, die alle vor einem Berg an Daten jetzt sitzen und fleißig mit dem Auswerten starten. Das heißt, wir hoffen, dass wir ganz bald da auch die ersten Ergebnisse hören und sind selber schon sehr, sehr neugierig.
100 Tage auf 70 Quadratmetern gemeinsam mit 5 anderen. Für mich wäre das nix, aber für die astronautische Raumfahrt ist es natürlich super, dass es Leute gibt, die Lust haben, sich auf sowas einzulassen. Harriet Berkan war das mit einem Bericht über den Abschluss des Isolationsexperiments Solis 100. Vor genau 20 Jahren, im Jahr 2006, da ist in der Nähe von Basel ein innovatives Geothermieprojekt so richtig aus dem Ruder gelaufen. Als dort unter hohem Druck Wasser in die Tiefe gepresst wurde, um Klüfte ins Gestein zu sprengen für einen unterirdischen Wärmetauscher, kam es nämlich zu Erdbeben, die auch oben zu spüren waren, mit der Folge, dass das Projekt eingestellt werden musste. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass im Schweizer Kanton Jura jetzt ein zweiter Versuch gestartet werden soll. Eine tiefe Geothermiebohrung bei Otzörn von ganz ähnlichem Kaliber wie damals in Basel. Dagmar Röhlich stellt das Projekt vor und die Lehren, die man aus den Fehlern vor 20 Jahren gezogen hat.
In Otzörn im Kanton Jura soll ein sogenanntes petrothermales Geothermiekraftwerk entstehen. Das heißt, man nutzt nicht natürlich vorhandenes Thermalwasser aus dem Untergrund für die Energiegewinnung, sondern heißes, weitgehend trockenes Gestein, in das man Wasser hineinpumpt, erklärt Falco Bethmann von Geoenergy Swiss.
Man kann sagen, das ist ein echtes Pionierprojekt für die tiefe Geothermie, weil wir wollen dort in 4 bis 5 Kilometer Tiefe ein geothermisches Kraftwerk bauen und dort mit dem heißen Gestein unten Wärme produzieren. Und das völlig klimaneutral und es würde etwa für 6.000 Haushalte reichen.
Die Geothermiebohrung in Otzörn soll die Fehler vermeiden, die in Basel vor 20 Jahren für Probleme sorgten. Dort wollte man ausnutzen, dass der Untergrund im tektonisch aktiven Oberrheingraben bereits von vielen Klüften und Störungen durchzogen ist. Sie sollten erweitert werden, damit im Untergrund eine Art Wärmetauscher entsteht. Dazu wurden große Wassermengen unter hohem Druck in die Bohrung gepumpt. Man rechnete mit kleinen Mikrobeben, doch als sich das Wasser seinen Weg entlang vorhandener Schwächezonen suchte, lösten sich tektonische Spannungen mit spürbaren Erdbeben, die dem Projekt ein jähes Ende bereiteten.
Wir gehen nicht auf Störungszonen. Also unser Projekt hat gerade die erste Teststimulation hinter sich. Und da sieht man, dass die seismische Antwort im Untergrund signifikant anders ist als in Basel. Es ist sehr viel niedriger.
Wenn wie in Haute-Saône keine Störungszone anvisiert wird, fehlt zunächst genau das, was man für ein Geothermiekraftwerk braucht, nämlich Risse und Klüfte, durch die Wasser im heißen Gestein zirkulieren kann. Diese Durchlässigkeit muss also künstlich geschaffen werden. Entscheidend ist dabei aber, wie das Wasser eingepresst wird.
Also im klassischen Zopf, wie es 2006 in Basel angewendet wurde, hat man eben sehr viel Wasser unter hohem Druck in ein einziges, langes, offenes Bohrloch gepumpt. Und das Problem dabei ist dann, dass man nicht mehr kontrollieren kann, wo das Wasser hinfließt. Bei der Multistage-Stimulation machen wir das in kleinen Schritten. Wir unterteilen das Bohrloch in etwa 30 bis 45 kleine isolierte Abschnitte. Also wir lenken auch das Bohrloch ab. Wir bohren dann irgendwann horizontal und dann reihen wir eine kleine Stimulation an die nächste.
Das Ziel sei, die seismische Belastung auf viele kleine Eingriffe zu verteilen, so Falko Bethmann.
Das heißt, je weniger man den Untergrund kitzelt, umso weniger entstehen auch spürbare Beben.
Praktisch bedeutet das, die Bohrung geht zunächst in die Tiefe und wird dann horizontal abgelenkt. Auf dieser Horizontalstrecke werden einzelne Abschnitte isoliert und in jedem Abschnitt wird getrennt stimuliert, sprich Wasser zur Rissbildung eingepresst. Eine Kette kleiner Eingriffe, die sich besser steuern lassen sollen.
Dafür haben wir ein hochsensitives Monitoringnetz. Für unsere erste Stimulation hatten wir eine Geophonkette direkt dort, wo wir initiieren. Also da waren wir in der Lage, sehr, sehr kleine Magnituden aufzuzeichnen. Die sind weit unter der Spürbarkeitsgrenze und die wurden auch nicht von den Seismometern an der Oberfläche aufgezeichnet.
Doch allein die Erdbebenaktivität zu überwachen, das reicht nicht. Es muss auch schnell reagiert werden, sobald die Messdaten kritische Werte überschreiten. Klassische Ampelsysteme reagieren, sobald Mikrobeben eine bestimmte Stärke überschreiten. Dann wird die Injektion gedrosselt oder gestoppt. In Basel kam diese Reaktion aber zu spät. Für Haute-Saône ist deshalb ein adaptives Ampelsystem vorgesehen. Es soll in Echtzeit abschätzen, ob ein kritischer Schwellwert demnächst mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit überschritten werden könnte.
Das ist wie im Sinne einer Wettervorhersage. Und dann können wir die Injektion in den Untergrund anpassen.
Die Teststimulationen waren erfolgreich. Und wenn weiterhin alles gut geht, könnte Haute-Saône in den kommenden Jahren zur Blaupause für neue Geothermiekraftwerke überall auf der Welt werden. Sofern der Untergrund genug Wärme liefert und ohne das Vertrauen an der Oberfläche zu erschüttern.
20 Jahre nach dem Desaster bei Basel gibt die Schweiz der tiefen Geothermie noch eine zweite Chance. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Fehlen hier noch die Meldungen. Heute vorne mit Michael Stang.
Die Zahl der Ebola-Toten in der Demokratischen Republik Kongo ist weiter gestiegen. Nach Angaben der kongolesischen Regierung sind knapp 3 Monate nach der offiziellen Bekanntgabe des Ausbruchs 2011 Menschen an der hochansteckenden Krankheit gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei über 4.300. Das Ebola-Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein Fieber mit Durchfall und Blutungen aus. Die Sterblichkeit liegt derzeit bei fast 46%. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. Seit Anfang Juli läuft die klinische Testung zweier antiviraler Therapieverfahren. Angesichts der Schwere des Ausbruchs soll zudem abgeklärt werden, ob der Erreger womöglich mutiert ist. Besondere Sorge bereitet den Experten, dass derzeit rund 86% der neuen Ebola-Fälle nicht auf die nachverfolgten Kontakte von bestätigten Fällen zurückzuführen sind, teilte die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC mit.
China verliert Satelliten bei einem fehlgeschlagenen Raketenstart.
Während des Flugs sei eine Unregelmäßigkeit aufgetreten und die Mission fehlgeschlagen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 7A hatte gestern vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan abgehoben. Es war der zweite Fehlschlag dieses Raketentyps. Bereits der Jungfernflug im März 2020 war misslungen. Danach absolvierte das Modell jedoch 16 erfolgreiche Starts in Folge.
Die US-Regierung will Impfungen für Kinder reduzieren.
US-Präsident Donald Trump will künftig nur noch Impfungen gegen 11 Krankheiten für alle Kinder empfehlen. Impfungen etwa gegen Hepatitis B, Covid-19 und Grippe soll demnach nicht mehr pauschal allen Kindern empfohlen werden. Trump forderte zudem, den kombinierten MMR-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln künftig möglichst in 3 einzelne Impfungen aufzuteilen und diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu verabreichen. Der Schwenk steht im Widerspruch zu anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Chancen und Risiken von Impfungen. Kritiker befürchten, die Impfbereitschaft in den USA könnte dadurch weiter sinken. Dabei kämpft das Land derzeit bereits mit einer großen Masernepidemie.
Hunde erkennen Gefühle anhand eines Gesichtsausdrucks.
Das ist das Ergebnis einer neurowissenschaftlichen Studie im Fachblatt iScience. Dazu hat ein internationales Forschungsteam die Gehirnaktivität von Hunden im MRT-Scanner untersucht. Dabei bekamen die Tiere Fotos menschlicher Gesichter zu sehen, die verschiedene Emotionen ausdrückten. Demnach können Hunde nicht nur zwischen glücklichen, wütenden und ängstlichen Gesichtern unterscheiden, ihr Gehirn verarbeitet menschliche Emotionen auch unterschiedlich. Fröhliche Gesichter aktivierten im Hundehirn nicht nur die Sehrinde, sondern auch den Nucleus caudatus, das Belohnungszentrum. Dies deutet darauf hin, dass die Tiere fröhliche Menschengesichter nicht nur wahrnehmen, sondern dies als etwas Positives verarbeiten.
Menschen empfinden das Kitzeln weltweit gleich.
Ein internationales Forschungsteam hat knapp 450 Erwachsene aus China, den Niederlanden und Griechenland nach ihren Erfahrungen gefragt. Die Freiwilligen gaben unter anderem auf einer Körperlandkarte an, wo genau sie kitzlig sind. Besonders kitzlige Stellen sind demnach die Achseln, der Nacken, die Fußsohlen und der Bauch, heißt es in der Studie im Fachblatt Nature Human Behavior. Die Daten passen zur Theorie des britischen Naturforschers Charles Darwin, wonach Menschen an Stellen kitzlig sind, die selten berührt werden.
Die Korallen am Great Barrier Reef erholen sich leicht.
Ein spät einsetzender Sommermonsun hat Teile des weltberühmten Korallenriffs vor der australischen Ostküste vor weiterer Hitze geschützt. Als im Norden und Zentrum des Riffs erste Anzeichen einer neuen Korallenbleiche auftraten, brachten Wolken und Regen in den ersten Monaten des Jahres eine Abkühlung, heißt es im Jahresbericht des staatlichen Meeresforschungsinstituts, das das Great Barrier Reef seit 40 Jahren untersucht. Windwellen und Durchmischung sorgten zudem dafür, dass heißes Oberflächenwasser mit kühlerem Wasser aus tieferen Schichten vermischt wurde. Die Bedeckung mit lebenden Korallen nahm der Analyse zufolge in den nördlichen und zentralen Regionen leicht zu.
Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
Sternzeit, 11. August. Die Faszination der Sonnenfinsternis. Es gibt Dinge, die man 50 Jahre weiß, und im 51. erstaunt man über die Schwere und Furchtbarkeit ihres Inhalts. So ist es mir mit der totalen Sonnenfinsternis ergangen, welche wir in Wien erlebten. So beginnt Adalbert Stifter seinen Text über die totale Sonnenfinsternis vom 8. Juli 1842, als sich der Mond mehr und mehr vor die Sonne schob. Der Fluss schimmerte nicht mehr, sondern war ein taftgraues Band. Matte Schatten lagen umher, die Schwalben wurden unruhig, über die Auen starrte ein unbeschreiblich seltsames, aber bleischweres Licht. Schließlich deckte der Mond die Sonnenscheibe komplett ab, auch für den Dichter ein unfassbares Schauspiel. Dieser Moment war herzzermalmend, ein einstimmiges Ah aus aller Munde und dann Totenstille. Es war der Moment, da Gott redete und die Menschen horchten. Von der morgigen Sonnenfinsternis in Spanien werden zahllose Fotos auftauchen. Doch dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, stimmt bei einer totalen Sonnenfinsternis nicht. Der Text von Adalbert Stifter sagt mehr als 1000 Fotos. Der Mond stand mitten in der Sonne, rings um ihn ein wundervoller Kreis von Schimmer, in Strahlen auseinanderbrechend, als gösse die oben stehende Sonne ihre Lichtflut auf den Mondkugel nieder, dass es rings auseinanderspritzte. Das Holdeste, was ich je an Lichtwirkung sah. Adalbert Stifter hat die mit Abstand beste Schilderung einer totalen Sonnenfinsternis verfasst. Doch letztlich ist so ein Naturereignis unbeschreiblich.
Genau, und das war's für heute von Forschung aktuell. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.